Ich möchte einmal beten für die Predigt. Gott, segne jetzt diese Predigt. Segne das, was ich so vorbereitet habe, mit deiner Inspiration. Und lass mich das sagen, was du sagen möchtest. Hilf mir mit dieser Predigt in deinem Namen, Jesus. Amen. Der Name meiner Predigt heute ist Generationenflüche. Wie es dazu kommt, ich war halt zu einem Seminar, wo es darum geht, um solche Sachen, was auch so speziell in unserem deutschen Volk ist. Ja, das nannte sich die Decke des Schweigens, wo es um Verbrechen aus dem Nationalsozialismus geht, die wir als Nation oder so staatlich, glaube ich, schon ganz gut aufgearbeitet haben, auch uns dazu bekennen als Nation, dass das alles passiert ist und vieles wurde aufgearbeitet. Es gibt viele Gedenkstätten in unserem Land, aber wo es viel, viel zu wenig aufgearbeitet wurde, das ist in den Familien. So, da kann fast jeder von uns sagen, es gibt irgendwie so in unseren Vorfahren irgendwelche Geheimnisse. Da wurde meistens nicht drüber gesprochen. Und das Thema war ganz interessant. Wir können jetzt einmal sagen, ach ja gut, das war eine andere Zeit, das ist ja eh alles vorbei, jetzt leben wir in einer anderen Generation. Das ist so ein Argument, was man halt häufig sagt, oder auch so ein Sprichwort, jeder ist seines Glückes Schmied. Ja, ist auch was dran, aber wenn wir jetzt mal in der Bibel aufschlagen, da gibt es halt auch in Gottes Wort andere Hinweise auf solche Sachen, die in der Vergangenheit sind und nie richtig aufgearbeitet wurde. Da lese ich mal 2. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 3 bis 6. 2. Mose 20, Vers 3 bis 6. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Abbild machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Das ist Gottes Wort. Es ist hart, aber es ist Gottes Wort. Da muss man jetzt nichts anders dran interpretieren, wie es da steht. Es ist Fakt. So. Keine anderen Götter haben neben uns. Ja, was wurde denn im Nationalsozialismus gemacht? Hitler wurde vergöttert. Diese Ideologie wurde vergöttert. Da kein Bildnis machen. Ja, ich habe ja mal darüber gepredigt, über dieses Thema Pergamonaltar, der halt in Berlin steht, wie der da hingekommen ist, da haben wir ja schon mal so drüber gesprochen, da konnte ich ja schon mal ein wenig zu recherchieren, nämlich, dass zu der damaligen Zeit wir Deutschen halt Eisenbahnen im Osmanischen Reich gebaut haben. Und dann, ja, war so im Osmanischen Reich, die haben auf ihr Kulturerbe wenig Ehre gelegt, das wenig beachtet und haben so gesagt, ach, wenn ihr irgendwas hinbringt, könnt ihr auch was mit zurückbringen. Und so wurde halt in den Rücktransporten, während wir halt leise Eisenbahnen da alles geliefert haben, halt Stein für Stein der Pergamonaltar in Pergamon abgebaut. Man kann die Städte heute besuchen. Wir waren mal da, ich mit Cindy, und in Berlin wieder aufgebaut. Und jetzt kommen wir nochmal zu den Nazis. Ja, denen war das Ding halt nicht groß genug. Sie haben das halt in noch größer einmal in Nürnberg nachgebaut. Kann man auch besichtigen in Nürnberg. Das ist da beim Stadion im Süden von Nürnberg. Sie haben sie das als Riesentribüne nachgebaut in viel größer und haben da halt ihre Reichsparteitage gemacht. Ich war mal vor ein paar Jahren da und da wunderte mich das schon, dass das alles da nur so rumsteht, man konnte da drauf rumlaufen. Ich habe das mal getan, mir das angeschaut, mir dröhnte nachher so der Kopf. Ich habe das da gar nicht gut ausgehalten, weil ich habe einen sehr empfindlichen Geist. Ja, so, also ganz klar steht hier, wir haben damit Götzendienst gemacht. Auch ja, hier irgendwie ein Bildnis, irgendein Abbild, da sagen wir mal diesen Pergamon-Altar, der in der Bibel eindeutig als Thron von Satan bezeichnet wird. So, Hitler wurde vergöttert und ja, und der Rest halt eben, was wir gegen Gottes Volk getan haben. Auch gegen andere Völker natürlich ganz genauso. Wir haben ja allein 27 Millionen Russen auf dem Gewissen. So, das muss uns auch mal bewusst sein. Da ist so viel Leid entstanden zwischen Deutschland und Russland, speziell dann hier im Osten. Und also es war ein ganz großer Götzendienst. Wir haben Gottes Volk Israel zum Schlimmsten verfolgt. Und Gott sagt halt, er sucht das ein bis ins vierte, dritte und vierte Glied. Jetzt sind wir eine Generation hier im Land, die ist das dritte und vierte Glied. Einige, da waren die Großeltern beteiligt, also bei den meisten Deutschen zu der Zeit dann die Großeltern oder die Urgroßeltern. Damit sind wir drittes oder viertes Glied. Und das war Hass auf Gott, ne? So, dieser Götzendienst und diese Verachtung von Israel, die Judenverfolgung. So, das ist so Gottes Wort. Und das tritt auch so ein. Und da haben wir auch ein großes Problem in unserem Land mit, dass das in den Familien überhaupt nicht aufgearbeitet wurde, das Thema. Auch wenn wir es so im Politischen ja schon sagen, unsere Gesetze, wir dürfen den Holocaust nicht leugnen. Es gibt die Gedenkstätten, in der Schule wird darüber unterrichtet. Also da haben wir schon viel Aufarbeitung gemacht, auch was so in vielen Firmen passiert ist. Mittlerweile ist vieles aufgearbeitet, was Zwangsarbeit angeht. Also in Leipzig ist da sicher die bekannteste Firma, wo das mal auch so aufgearbeitet wurde, ist die HASAG. Kann man sich mit beschäftigen. Gibt es auch eine kleine Gedenkstätte zu und auch ein sehr interessantes Video, eine Dokumentation vom MDR, die kann man sich auch auf YouTube angucken. Einfach mal Zwangsarbeit, HASAG, Leipzig oder sowas eingeben. Es geht so eine Dreiviertelstunde, kann man sich ganz gut mal angucken. Ich war auch sogar mal im Rahmen der jüdischen Woche an dieser Gedenkstätte. Da war mal so eine Fahrradtour von Leipziger Bahnhof dahin. Da sind wir mit ein paar Leuten da Fahrrad gefahren, die paar Kilometer, und die Polizei hat uns so begleitet und als Radfahrer eskortiert, weil das wohl so als, ja, Demonstrationsveranstaltung oder sowas angemeldet war. So zwei Polizisten auch auf Fahrrädern, die uns dann da so durch die Stadt geleitet haben, als wenn wir es nicht selber schaffen, mit dem Fahrrad dahin zu fahren. War aber eine ganz gute Veranstaltung. Und da wurde dann halt vieles aufgeklärt. Wir konnten diesen Ort begehen. Ja, aber jetzt nochmal ein bisschen dazu, wie Gott uns auch geschaffen hat, in welcher Ordnung. Weil wir sind halt ein Volk, wir legen sehr viel Wert auf Individualität. Ist so uns in uns Deutschen, in uns Mitteleuropäern so drin, dass wir ja so das Beste aus unserem Leben machen können, unsere eigene Identität haben wollen, unseren eigenen Willen, unsere eigene Vorstellung haben. Es gibt halt sehr, sehr viele Single-Wohnungen, allein wenn man das schon so sieht, wie viele leben auch alleine. Dadurch fokussieren wir uns häufig sehr viel auf uns selber, ist in unserer Kultur so drin. Aber Gott hat das nicht unbedingt so gemacht, denn er hat uns so in Einzelpersonen, Familien, Sippen und Nationen eingeteilt. Man kann auch nochmal dazu nehmen, Rassen. So, da müssen wir ja auch in Deutschland aufpassen, dass das nicht zu irgendeiner Ideologie führt, was die Nazis auch so gemacht haben, so eine Rassenideologie, aber es ist halt eben Fakt, Gott hat uns unterschiedlich geschaffen, hat Grenzen gesetzt, hat uns also in Nationen, Sippen und Rassen, also wir Menschen sind unterschiedlich und Gott hat das auch so eingeteilt. So. Und wir denken oft nur so an Einzelpersonen, so, dass wir alle nur so selber sind. So. Das ist so göttliche Ordnung, zum Beispiel, wenn man so Zeugnisse hört bei Moslems, die leben oft so in großen Familien. Und wenn da einer zu Jesus kommt, dann gibt das einen Riesenbruch in dieser Sippe. So entweder kommen alle zu Jesus oder keiner. Also sind oft dann so Zeugnisse. Oder bei Stämmen, so was weiß ich, im Urwald, wo auch wenn halt der Anführer davon zu Jesus kommt, dann folgen die alle am Ende Jesus. Weil die halt so in so einer Struktur leben. Gibt es auch so Zeugnisse für. Also es ist durchaus, hat Gott da etwas anders die Pläne für uns Menschen, als wir uns das vorstellen, weil wir uns so viel aufs Individuelle fokussieren. So, das wollte ich auch mal einfach so ansprechen. Und wenn wir dann so Gottes Wort mal auf diese Ordnung so durchgehen, auf diese Gruppierungen, dann spricht auch Gott davon Heilung für Einzelpersonen, für Familien und Nationen. Da möchte ich mal drei Bibelstellen mit euch durchgehen, weswegen nicht alles vor Gott nur als Einzelperson zählt. Römer 10, 13, da geht es so um Einzelpersonen. Römerbrief 10, Vers 13. Römer 10, 13. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. So, das heißt jeder, also jede Einzelperson. Jeder, der Gott den Namen anruft, den Namen Jesus Christus, der wird gerettet werden. So, einer der Räuber, der mit Jesus gekreuzigt wurde, der hat das so mal noch so last minute getan, ne? So hat Jesus da am Kreuz noch bekannt und Jesus hat gesagt, ja, ist noch nicht zu spät, du lebst noch, du wirst aber heute noch mit mir im Paradies sein, ne? So. Das gilt für Einzelpersonen. Dann lesen wir mal Apostelgeschichte 16, Vers 31. Apostelgeschichte 16, Vers 31. Sie sagten, glaube an den Herrn Jesus, dann wirst du und dein Haus gerettet werden. So, ja, dein Haus, was kann das so sein, wer vielleicht auch immer darin wohnt, Familie, vielleicht eine ganze Sippe, sicher kulturell auch unterschiedlich. Aber es geht hier so in ein Plural von Menschen, also alle, die da wohnen, du und dein Haus, also nicht nur du alleine, sondern auch die Menschen, die mit dir unter einem Dach wohnen, wer es da immer ist, eine Familie, wie groß ist jetzt hier nicht definiert, aber da geht es eben um Heilung für ein Haus. Und dann eine dritte Bibelstelle, 2. Chronik 7, Vers 14. 2. Chronik 7, Vers 14. 2. Chronik 7, Vers 14. Und mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, sich demütigt, indem sie beten und mein Angesicht suchen und von ihren bösen Wegen umkehren, dann will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergehen und ihr Land heilen. So, da geht es auf einmal um eine ganze Nation. Hier geht es um Israel, sein Volk, aber es gilt auch für andere Nationen. So, wenn ein Volk sich demütigt, wenn wir nach Gott suchen als Nation, auch in diesen Riss treten, dann wird Gott unser Land heilen. Und unser Land geht momentan wirtschaftlich bergab. So kann man nicht verleugnen. Unser Land ist nicht heil. Es ist so viel Sünde in unserem Land. Aber Gott wird uns heilen, wenn wir uns als Nation, als Volk bekehren. Und dann sind wir auch ein Segen für andere Nationen. So. Also wir haben dass es nicht nur alles individuell ist, sondern auch was mit Familie und Nation zu tun hat. Und ja, wir beten ja auch für unser Land, dass wir uns von unseren Sünden bekehren. Wir beten auch immer für Familie und eben auch für unser Land. Ich bete immer für Erweckung hier in Leipzig, Erweckung in Sachsen, weil es zu Sachsen gehört. Erweckung in Dresden ist die Hauptstadt von Sachsen und Erweckung in Berlin, dass Erweckung ins ganze Land kommt. Und dann, wenn das kommt, dann soll Gott uns auch für die Nachbarländer nutzen, wollen ein Segen sein. So, aber jetzt komme ich mal auf das Thema unsere Familie. Wir haben ja gelesen, dass es diese Generationsflüche in die zukünftigen Generationen gibt und dass Gott auch Heilung für die ganze Familie bringt, wenn wir uns zu ihm bekehren. So, wie sieht es da mit Sünden aus, die in der Familie gibt? Sünden, die es seit Generationen durchaus schon gibt. So. Und in unseren Familien, also das ist so was typisch Deutsches jetzt mal, gibt es so viel Beladung. Vor allem hier Ostdeutschland sogar durchaus noch ein bisschen mehr. Da kam dann noch Kommunismus, auch mit ja viel Ungerechtigkeit, dann halt unter anderem Namen, aber teilweise nicht unbedingt ein anderer Geist, der dahinter steckte. So. Und das ist beides Götzendienst, ne? So Nationalsozialismus, ganz klar. Dann kam im Osten auch noch der Kommunismus dazu. Das war auch nicht judenfreundlich, das muss man auch mal so sagen. So, sie haben halt das ganze Thema, diese ganze Schuld wegdelegiert, weil sie gesagt haben, ja, wir sind jetzt antifaschistisch, damit ist das alles erledigt. Aber es wurde nicht aufgearbeitet. Und was haben wir getan? Ich möchte es jetzt auch nochmal sagen, Zacharja 2, Vers 12, da steht auch nochmal drin, ich habe es ja auch eben schon angesprochen, ich habe es mir hier nochmal notiert. Denn so spricht der Herr Zebaoth, nach der Herrlichkeit hat er mich zu den Nationen gesandt, die euch beraubt haben. Denn wer euch antastet, der tastet seinen Augapfel an. So, das ist das, wenn wir gegen Israel sind, wenn wir die Juden angreifen. Wir tasten Gottes Augapfel an und das geht nicht gut. Das geht nicht gut aus. Auch was jetzt im Nahen Osten schon wieder los ist. Wenn da auf Jerusalem Raketen geschossen werden, das sieht Gott. Das tastet seinen Augapfel an. So. Und jetzt gehe ich noch ein anderes Ding an, wo es auch so ein bisschen um die Generations-, um die Blutlinien so geht, was halt so generationsübergreifend ist. Zwei Bibelstellen möchte ich da auch noch mal lesen. Psalm 9, Vers 12 bis 13. Psalm 9, Vers 12 bis 13. Lobt den Herrn, der in Zion wohnt, verkündet unter den Völkern seine Taten, denn er, der Bluttaten rächt, denkt an sie und vergisst das Schreien der Armen nicht. Je nach Übersetzung steht hier auch Blutschuld. So, lesen wir auch gleich noch eine Stelle zu. Also Gott rächt auch das. Dadurch kommt Finsternis dahin, wo das geschehen ist. Und Ezekiel 7, Vers 22 und 23 spricht das Thema auch an. Ezekiel 7, 22 bis 23. Ich will mein Angesicht davon abwenden, dass sie meinen Schatz entheiligen. Ja, Räuber sollen darüber herfallen und es entheiligen. Mache Ketten, denn das Land ist von Blut, Schulden und die Stadt voll Gewalttat. Da geht es auch um Strafgerichte Gottes und auch dir ist wirklich auch in der Luther-Übersetzung dieser Begriff Blutschulden Etwas, was gar nicht gut ist, wo es halt eben auch so um Generations- und Blutlinien, generationsübergreifende Schuld geht. Da sind wir wieder bei 2. Mose 20, was wir gerade gelesen haben, dass Gott das bis ins dritte und vierte Glied halt da vergilt. Und dadurch gibt es in unserem Land immer noch solcher Ansprüche von Finsternismächten. Die haben wir so viel in unseren Familien. Wir wissen, Jesus Christus, der kann diese Ansprüche zerstören. Wir müssen es vor ihm erkennen. Selbst wenn wir zu Jesus gekommen sind und schon bekehrt haben, dann gibt es ja durchaus noch Ansprüche, so irgendwo noch Bindungen, auch durch sowas. Und in Jesu Namen haben wir die Macht, das zu brechen. Ich habe ein wunderbares Zeugnis von einem Bruder gehört, sich so immer als Jugendlicher zu, ich sag mal, so Neonazis hingezogen gefühlt hat, da auch in irgendeiner Gruppe so war, irgendwie das fasziniert hat, was Hitler getan hat und überhaupt nicht wusste, warum ihn das so fasziniert. So, bis er dann auch rausgefunden hat, ja, in seiner Familie, die waren halt da ganz viel mit dabei. Und auch als er sich schon zu Jesus bekehrt hat, hat er das noch nicht verstanden, aber da, was gab es die Möglichkeit für Befreiung davon zu beten? So, und dann werden wirklich diese Bindungen, diese Ketten zerbrochen, die dann noch irgendwo Ansprüche haben wollen. Na, so, wenn so viel Finsteres in der Familie geschehen ist. Und ja, dafür können wir zu Jesus kommen, aber wir müssen die Dinge aufarbeiten, wir müssen sie vor Gott bringen können. Ne? So viel wissen wir nämlich gar nicht. Es war auch jetzt auf diesem Seminar die Decke des Schweigens Thema, da können wir auch mal eine Lehre drüber machen. Da gab es noch sehr, sehr viel Informationen, wo man auch recherchieren kann und auch noch so viel mehr im Detail die Folgen, die Deutschland so betrifft, unsere Familien, wie viel psychologische Probleme es gibt, weil die Psychologen, die finden ja auch nur raus, was in der Bibel steht. So. Und lesen möchte ich jetzt mal aus Psalm 51, Vers 6 bis 17. Ich will das so Teil für Teil lesen. Psalm 51, Vers 6 bis 17. An dir allein habe ich gesündigt und Böses vor dir getan, damit du Recht behältst in deinen Worten und rein bleibst, wenn du richtest. Siehe, ich bin in Sünde geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Sieh, du liebst Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Im Geheimen lässt du mich Wahrheit wissen. Entsündige mich mit Hyssop, so dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Ich lese mal erstmal bis hier. Ja, wenn es auch so um Generationenflüche gibt, dann ist auch, ja, von Generation zu Generation wird in Sünde geboren, in diesem Fluch. Ja, hier, also meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. So, Gott liebt die Wahrheit, lässt auch im Geheimen Weisheit wissen. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben, der auch einiges ans Licht bringen kann, ne? Der Geist der Wahrheit. So, oder Gott ermöglicht es so, auch Zeugnisse, die ich jetzt gehört habe, dass manche ja bestimmte Dinge träumen, wo sie nicht wissen, warum, und dann nachher in ihrer Familie recherchieren und dann hat das halt mit der Vergangenheit zu tun, was sie halt Schlechtes häufig träumen. So, Albträume, sie wissen nicht warum, bis sie das dann rausfinden. Weil auch wenn wir. Und auch Gottes Geist kann eben auch vieles offenbaren. Dann hier Vers 9, entsündigt mich mit Hyssop, das ist dieser Strauch oder dieses Kraut, womit sie halt bei dem Auszug aus Ägypten halt das Blut so auf die Türpfosten gestrichen haben. Und ja, ist also eine Prophetie auf das Kreuz, ne, so dass Jesus sein Blut für uns vergeben hat, um uns zu reinigen, dass wir schneeweiß werden. Ein Begriff für Reinheit. So, ich spreche jetzt viel über Deutschland. Das wird weißer, als mit Persil gewaschen werden kann. Das gibt auch so aus der Zeit der Entnazifizierung, so wenn halt festgestellt wurde, jemand war nur Mitläufer und das wollen wir jetzt auch nicht weiter ermitteln, dann kriegten die so einen Schein, dass sie halt keine Nazi-Verbrechen gegangen haben. Das nannte man halt Persilschein, weil das so eine weiße Weste halt bescheinigt. Also den Begriff den hatte ich jetzt auch erst neulich mal gelesen. So, also Gott macht das aber hier mit Üsop und natürlich später dann durch das Blut von Jesus Christus, dass wir rein werden von unserer Vergangenheit, von unserem sündigen Leben, von den Flüchen aus der Familie und sonst von irgendwo. Dass wir davon rein gewaschen werden durch das Blut von Jesus. Ich lese mal weiter ab Vers 10. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge all meine Schuld. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Tröste mich wegen wieder mit deiner Fülle und mit einem freudigen Geist rüste mich aus. Ich will die Übertreter deine Wege lehren, damit sich die Sünder zu dir bekehren. Jetzt kommt's nochmal. Errette mich von Blutschuld, Gott, der du mein Gott und Heiland bist, damit meine Zunge deine Gerechtigkeit rühmt. Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund deinen Ruhm verkündet. Diesen Psalm, den wünsche ich mir für unser Land. Wenn wir uns bekennen von unserer ganzen Sünde, unserer Blutschuld, von den ganzen Verstrickungen, die in unseren Familien sind oder in unserem Leben, dann wäscht Gott uns erstmal rein. Er gibt uns seinen neuen Geist, den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit. Dann macht er alles wieder in Ordnung, er bringt uns wieder zu Freude, er tröstet uns. So, und dann das, was wir tun müssen, warum ich halt predige. Wir sollen seinen Ruhm verkünden, hier in Vers 17. Seinen Ruhm, die frohe Botschaft, die Nachricht vom Kreuz, die Nachricht von Vergebung und Auferstehung. Dass Gott uns annimmt, dass Gott uns gnädig ist. Ja, was haben wir getan? Ich finde das ja, es ist ja total krass. Wie krass ist Gott? Wir haben sein Volk bis aufs Übelste verfolgt, die Juden. Und Jesus ist der König der Juden. Und er ist unser Erlöser. Also es ist total paradox. So, wir haben das Volk verfolgt, dessen König unser Erlöser ist. Wir lesen das mal. Lukas 23, Vers 3. Jesus bekennt das. Sollte jeder kennen. Wir lesen es aber trotzdem, weil Gottes Wort hat Macht. Lukas 23, Vers... wo waren wir jetzt? Lukas 23, Vers 3. Pilatus aber fragte Jesus, bist du der König der Juden? Er antwortete, du sagst es. Und es hat dazu geführt, dass Pilatus das auch eben bekannt hat dann später. Ja, es war natürlich üblich, ans Kreuz so die Art des Verbrechens zu schreiben. Es sollte ja größtmögliche Abschreckung haben. Und dann bekennt das auch Pilatus, ja, Jesus der König der Juden, das soll die ganze Welt wissen, also machen wir das ein bisschen international. Wenn man jetzt hier wäre, wäre das dann vielleicht auf Deutsch, Englisch, Arabisch vielleicht noch oder Spanisch, Französisch, wer weiß, zu der Zeit waren so die bekannten Sprachen halt dann Hebräisch, Latein und Griechisch. Das macht Pilatus und die Juden beschweren sich dann noch bei ihm. Nein, macht das da nicht. Und Pilatus hat gesagt, nein, das ist jetzt so. Das habe ich da jetzt aufgestellt. Also sogar Pilatus hat das damit bekannt und sogar noch verteidigt, dass er bekannt hat, dass Jesus der König der Juden ist. So, wir wollen gut zu Israel sein. Wir sind nicht jetzt etwas Besseres. Nee, Israel, die Juden, so das Volk, die sind jetzt nicht unbedingt, ja, weil sie besser sind oder irgendetwas, sondern weil sie auserwählt sind. Wir Völker machen alle Sachen richtig und falsch. Das betrifft eben auch Israel, wenn wir das Alte Testament lesen. Wie viel haben sie gegen Gott rebelliert? Wie viel rebellieren sie auch heute noch gegen Gott? So, auch was haben wir da in Israel erlebt? Das war auch so krass. Einmal waren wir, wo war denn das? Irgendwo im Süden waren wir in so einem Hostel, haben da übernachtet und so, die hatten da einen Buddha stehen. Und der Besitzer, der kannte auch sehr gut so die Geschichte von Israel, hat da so ein bisschen sogar so mit geprahlt, dass er die Geschichte von Israel gut kennt. Ja gut, da kann ich es natürlich nicht sein lassen. Ich sag mal, du kennst die Geschichte von Israel und hast dir einen Buddha stehen? Ja, das hat er natürlich nicht so gern gehört, aber ich kann es ja nicht sein lassen, weil es einfach irgendwie ja ein bisschen paradox ist, dass man der dann genau wissen sollte, was Götzendienst für Folgen hat, wenn er die Geschichte von seinem Volk kennt. Ist aber jetzt ein bisschen ein anderes Thema. Und wir wollen die Juden ehren als Volk, weil Jesus der König von ihnen ist. Wir können nicht Jesus lieben, aber sein eigenes Volk hassen. Das ist ein Widerspruch. Deshalb ist auch christlicher Antisemitismus, also schon dieser Begriff, das ist für mich nicht in Ordnung. Das geht nicht. Das ist eine falsche Lehre. Für Jesus ist der König der Juden. Wie können wir Jesus lieben und sein Volk hassen? Das widerspricht sich. So. Ja. Und wir müssen auch nochmal wissen, dass wir Segen bekommen, wenn wir ein Segen für Israel sind. Lese ich auch immer wieder gerne. 1. Mose 12, 3. Ja, Abraham, geht es um Abraham. Um Abrahams Berufung. Der ist der Stammvater von Israel und damit auch von den Juden. Und 1. Mose 12, Vers 3, da sagt ja schon Gott zu Abraham, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen alle Völker auf der Erde gesegnet werden. So, wenn wir Israel segnen, sind wir gesegnet. Wenn wir Israel fluchen, sind wir verflucht von Gott. Aber Israel ist dafür da, dass aus dieser Nachkommenschaft von Abraham, das ist Jesus am Ende, alle Völker gesegnet werden, weil das Angebot der Vergebung gilt für uns alle. Und deshalb sollen wir Buße tun für die Sünden an Gottes Volk. Wir sollen uns zu Israel bekennen. Ich möchte auch gern mit euch, es ist am 13. April, Marsch des Lebens hier in Leipzig. Ja, ist auch eine Sache da. Möchte ich gern mit euch hingehen. Die Uhrzeit und der Ort, das war jetzt zumindest heute Nacht noch nicht auf der Internetseite, wird aber bekannt gegeben demnächst. Das Datum steht schon fest, der 13. April, das ist ja dann meistens so am späten Nachmittag zum Feierabend, sollte man sich echt mal überlegen, ob das wert ist, sich dafür Zeit zu nehmen. Das da mal hinzugehen, um wirklich öffentlich zu bekennen, dass wir zu Israel stehen. Ich war auch schon dabei. So, das ist eine gute Sache. Es bringt Segen, weil wir sagen dann öffentlich, Israel sei gesegnet. Und das bringt Segen auf uns, wenn wir da mitmachen. Damit tun wir Gott auch einen praktischen Dienst, indem wir einfach vor der Welt zeigen, nein, wir machen das nicht nur im Verborgenen, für Israel stehen, sondern wir machen das auch öffentlich. Und das ist ein öffentliches Thema, was immer die ganze Welt bewegt. Neulich gab es ja hier in Leipzig-Konnewitz mal eine Demonstration links gegen links oder zwei Demonstrationen, dann links gegen links. Wo man sich auch denkt, hä, Moment, entweder bin ich links oder nicht links. Da, so links gegen rechts, das kann man ja sich in Konnewitz ganz gut vorstellen, dass da, ich sag mal, politische Differenzen ausgetragen werden. Aber links gegen links, wie geht das denn? Und es drehte sich mal wieder alles um Israel, nämlich bin ich links und für Israel und da bin ich links und bin gegen Israel. Darum hat sich das dann mal wieder alles gedreht. Ja, so kontrovers ist Israel und so ja, sind diese Kriege auch in der Öffentlichkeit. Und wir können uns zu Israel bekennen, auf friedliche Weise natürlich. Der Marsch des Lebens ist friedlich, da geht es nicht darum, irgendwo zu randalieren oder so etwas. Das ist da, hat da keiner geplant. Als letzte Bibelstelle möchte ich noch Galater 3, Vers 13 lesen. Galater 3, Vers 13. Ich glaube, ich habe sogar heute lange gepredigt. Ich weiß es gar nicht so genau. Galater 3, Vers 13. Nochmal so als Abschluss. Christus hat uns erlöst vom Fluch des Gesetzes, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Ja, wir haben ja gerade 2. Buch Mose 20, 3 bis 6. Ich lese es noch einmal. Ich möchte es noch einmal lesen. Das ist nämlich aus dem Gesetz, ne, aus dem Alten Testament, aus der Tora. 2. Mose 20, 3 bis 6. Ja. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn der Herr, ich lese ab Vers 5, dein Gott ist ein eifender Gott, der die Missetat der Väter heimsucht, bis ins 3. und 4. Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Das ist Gottes Gesetz. Ein Fluch ist da über uns gekommen. Und Jesus hat uns erlöst von dem Fluch. Also haben wir auch in der ersten, zweiten, dritten und vierten Generation die Möglichkeit, zu Jesus zu kommen. Ne, so, um das hier zu brechen, was da, was in Gottes Wort gegen uns steht, gegen uns Deutsche, gegen unsere Nation, gegen unsere Familien. Und dann gilt auch Vers 6 dazu, wir können uns bekehren und dann dreht Gott den Spieß um. Der aber Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten und ich möchte Gott lieben. Und wie kommen wir in die Liebe Gottes? Wie können wir nur Gott lieben, Gottes Ansprüche erfüllen, indem wir ihn annehmen, dass er uns erlöst hat, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Und Jesus hat für uns am Holz gehangen, hat den Fluch auf sich genommen. Wobei Jesus nicht den Verdienst hatte, verflucht zu werden, weil er war als einziger ohne Sünde und damit konnte er den Fluch auf sich nehmen. Damit hat er uns erlöst durch seinen Tod am Kreuz und dadurch können wir zu ihm kommen. Ja, danke dafür. Danke, Jesus, dass du für uns gestorben bist, dass du uns erlöst hast. Danke für das Kreuz. Danke, dass wir in jeder Generation, egal was in der Vergangenheit geschehen ist, wenn wir es vor dir bekennen, dann machst du uns frei davon. Und danke dafür. Und wenn wir auch so Familiensachen erkennen, dann bringst du Heilung auch in unsere Familien. Danke, dass du uns schon ausgesondert hast, auch so aus familiären Verhältnissen, wo Finsternis ist. Danke dafür, danke für das Kreuz und lass uns ein Segen für die ganzen Familien und für unsere ganze Nation und für die ganze Welt sein. Wir waren mal als deutsches Volk ein Fluch für die ganze Welt und speziell für die Juden und kehre es um in einen Segen.
Wir wollen dich bekennen vor den Nationen, dass du der König der Juden bist und dass du uns erlöst hast. Danke für das Kreuz. Amen.